Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und wir wollen uns beschäftigen mit Briefen der Hoffnung in verhärteten Zeiten. So ist eine Anthologie untertitel, die 21 Stimmen von deutschen Autorinnen und Autoren verschiedenster Herkunft versammelt über das Leben und gesellschaftliche Miteinander in unserem Land. Zwei Briefschreiberinnen wollen wir gleich dazu hören. Die Herausgeberin Selma Welz und die Politologin Sabah Nurcima. Freuen Sie sich mit mir auf diese Gäste hier in der Lesart. Seien Sie gegrüßt. Wir müssen uns bewusst werden, dass wir wieder an einem Punkt in der Geschichte stehen, an dem Menschen in Deutschland um ihr Leben fürchten müssen, weil sie anderen nicht deutsch genug erscheinen. Das schreibt die Publizistin, frühere Verlegerin Selma Weiß, jetzt in einer von ihr herausgegebenen Anthologie, in der 21 Autorinnen und Autoren Briefe schreiben über das Leben ihrer Erfahrung in Deutschland. Anders bleiben Briefe der Hoffnung in verhärteten Zeiten. So heißt der Band. Und zugeschaltet aus einem Studio in Frankfurt am Main ist Selma Welz. Guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur.
Guten Morgen.
Und direkt neben Ihnen sitzt eine weitere Briefschreiberin, die Politologin Sabah Nurcima. Auch Ihnen herzlich willkommen, Frau Cima.
Vielen Dank, hallo.
Beginnen wir mit dem Buch, dem Plan dazu, Selma Welz. Es war Ihre Idee. Was war der Anlass?
Also der Anlass, die Idee zum Buch entstand ein paar Tage nach dem rassistischen Anschlag von Hanau. Ich war gerade von Berlin nach Frankfurt gezogen und saß da in der Kita meines Sohnes beim Kinderfasching und draußen tobte eine Diskussion darüber, ob man Karneval feiern darf oder nicht. Und ich saß da drin und die Kinder hüpften rum. Und plötzlich setzte sich jemand neben mich und fragte mich, wie es mir geht. Und das war Achim Stanislawski, der hat auch einen Brief geschrieben in der Anthologie an Walter Benjamin. Er selbst ist Lehrer und ich fand das sehr heilsam in dem Moment, dass jemand, den das offensichtlich gar nicht erstmal betrifft, dennoch betroffen war. Und so kamen wir ins Gespräch über auch über Bücher, unter anderem den Band Deutsche Menschen, eine Folge von Briefen von Walter Benjamin, der vor 85 Jahren erschienen ist und in dem es um die Frage geht, was macht uns als Mensch aus und was ist eigentlich deutsch oder wer darf deutsch sein und was sind eigentlich, worum geht es eigentlich, worauf sollten wir uns besinnen im Miteinander? Und so entstand die Idee, 85 Jahre später nochmal die Fragestellung von damals aufzunehmen und vielleicht nochmal auch ein bisschen anders zu beantworten.
Und einen Brief an Walter Benjamin gibt es dann tatsächlich eben von Achim Stanislawski. Hören wir jetzt aber von Ihrem Brief, Frau Sabah Nurcima. Sie sind das Kind pakistanischer Eltern und schreiben jetzt an ihr Kind, ihren kleinen Sohn, und zwar zusammen mit ihrem Ehemann Meron Mendel. Das ist eine besondere Konstellation. Sie sind Muslimin, ihr Mann jüdischen Glaubens. Und ja, was erzählen Sie Ihrem Sohn gemeinsam?
Ja, wir erzählen ihm genau das, was alle sozusagen von außen, wenn sie uns sehen, so feststellen, wie sie uns bewerten, wie sie uns beurteilen. Wer seid ihr? Was ist daran besonders? Und was heißt es dann auch noch für euer Kind? Diese Fragen haben uns natürlich unheimlich viel beschäftigt, was Identität betrifft. Also können wir überhaupt eine Identität weitergeben, nur weil wir so sind, wie wir sind? Und was heißt es für die kommende Generation überhaupt? Also all diese Selbst- und Fremdzuschreibungen, die wir im Alltag erleben. Jüdisch, muslimisch, geht es überhaupt zusammen? Und ach, was ist es eigentlich aus religiösen Gesetzen und so weiter? Also was sozusagen kommt auf dich zu? Das haben wir uns selbst mal wieder gefragt. Und dann war einfach dieses Buchprojekt so ein super Anlass, um das in einer Briefform zu verfassen.
Ja, ich meine, was auf ihn zukommt, Frau Cima, das haben Sie mit Ihrem Mann erlebt. Sie schildern sehr ausdrücklich von Ihrem Kampf um Ihre Ehe, also von diesem interreligiösen Konflikt. Da kam die Anfeindung ja von allen Seiten, ne?
Genau, ich denke, das ist etwas, was wir dann bewusst auch nochmal reingebracht haben. Selma hat gerade auch nochmal erzählt, es ging zum einen in diesem Buch auch um diese rassistischen Fremdzuschreibungen und diese Frage, was heißt es für die Zugehörigkeit zu einer Gesellschaft, zur deutschen Gesellschaft hier. Und wir stellen uns sozusagen auch nochmal die Frage, Was heißt es nochmal, wenn wir auf die verschiedenen kleinen Gruppen gucken? Was heißt es aus einer innermuslimischen Perspektive, aus einer innerjüdischen Perspektive? Und das waren sozusagen die verschiedenen Fronten, oder das sind eigentlich die verschiedenen Fronten, mit denen wir uns immer wieder konfrontiert auch sehen. Also sozusagen, wer sieht uns eigentlich wie? Und jeder hat sozusagen eine eigene Vorstellung, eine bestimmte Erwartung. So sieht jüdisch sein aus, so sieht Muslim sein aus. Und was ist eigentlich, wenn wir dem überhaupt nicht entsprechen? Und genau, Kämpfe, es waren Auseinandersetzungen. Und ich würde auch gar nicht sagen, dass die abgeschlossen sind. Die sind irgendwie ein ganz normaler Teil unseres Lebens.
Es gibt viele weitere bewegende Briefe. Interessant, auch durch die Adressaten und Adressatinnen. Najim Wali etwa schreibt dann Rainer Maria Rilke. Es gibt Briefe an Ruth Klüger und Judith Kerr. Und ein Brief geht auch an Sie, Selma Welz, und zwar von der Schriftstellerin Sharon Dodua Otu, inzwischen sie sehr prominent bei uns. Ja, und ja, dieser Brief war eigentlich als Absage gedacht an ihr Projekt. Was hatte Sharon Dodua Otu für Bedenken?
Ja, also ich hatte das Exposé geschrieben mit dem Titel Deutsche Menschen 2, eine neue Folge von Briefen. Also so war eigentlich der ursprünglich, also als Arbeitstitel vorgeschlagen, und so ist auch das Exposé an die AutorInnen rausgegangen. Und im Verlauf des Projekts gab es da Bedenken. Also zum einen Bedenken seitens der AutorInnenschaft, die gesagt hat, so die Zuschreibung Deutsch, damit fühlen wir uns nicht wirklich wohl. Andererseits aber auch Bedenken seitens des Verlages. Da ging es mehr um die Kritik, um die Literaturkritik, wie ist es Tatsache vergleichbar mit dem Vorgängerband, und wäre das richtig, wäre das nicht richtig. Es gibt sicherlich Punkte, die vergleichbar sind, zum Beispiel die Briefform und auch das, vielleicht auch das Anliegen, aber es gibt ganz viele Punkte, die nicht vergleichbar sind letzten Endes. Aber nachdem von beiden Seiten so ein bisschen Bedenken geäußert wurden, ging die neue Titelsuche los, und irgendwann stand der Titel Anders bleiben. Und eines Morgens bekam ich dann eine E-Mail von Sharon Otto, sie meinte, sie hat wirklich so große Schwierigkeiten mit diesem Wort Anders in dem Titel, dass sie überlegt, ihren Beitrag zurückzuziehen. Und ja, dann sind wir ins Gespräch gekommen. Also dann haben wir wirklich einen sehr offenen und auch sehr wertschätzenden Dialog geführt. Ich glaube, das möchte ich nochmal auch betonen, dass es wichtig war, dass beide Seiten auch wussten, mit wem sie sprechen und welche Offenheit auch von beiden Seiten eben auch vorhanden war. Und also dieses Wort Anders, ich bin immer davon ausgegangen, dass wir schon so uns ein bestimmtes Level erarbeitet haben, in dem wir auch sehr frei interpretieren können, was anders ist und wie wir damit umgehen. Was ich nicht bedacht habe, ist, dass eben auch zum Beispiel schwarze Menschen mit diesem Wort anders was ganz anderes verbinden, und zwar diese ständige Andersmachung, die sie einfach nicht mehr haben wollen. Und und das war ein sehr, sehr spannendes, ein sehr spannender Dialog, ein sehr wichtiger Dialog, und ich habe dann auch gesagt, ich möchte unbedingt, dass diese Perspektive da auch mit reinkommt. Überleg doch nochmal, wie könntest du die sie hier reinbringen? Und dann kam überraschenderweise ein Brief an mich dabei heraus. Mhm. Das war also für mein Nervenkostüm schwierig.
Aber es ist ein ganz toller Brief geworden, weil man auch wirklich sieht, was für intrikate Schwierigkeiten, ne, auch mit diesem Projekt, gerade wenn das Andersbleiben betitelt wird, verbunden sind. Hatten Sie, Frau Cima, ähnliches Skrupel? Haben Sie mit Ihrem Mann womöglich auch debattiert, ob Sie mitmachen sollen?
Gar nicht lang. Ich fand, was ich toll fand an diesem Projekt, das hatte sowas von Utopie. Also so, wie soll es weitergehen? Wie wünschen wir es uns auch? Und ohne sozusagen immer nur auf heute zu gucken, und was sind die Probleme und die Auseinandersetzungen. Klar, darum geht es natürlich ganz viel in den Briefen, aber da steckt immer sozusagen, das ist ja auch im Untertitel drin, ein Stück Hoffnung mit drin. Deshalb hat es uns auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich denke, wir hatten eher die Frage, wir mussten irgendwie gleich kritisch bleiben. Wir sind kritisch über in Bezug auf Muslime, wir sind kritisch über darauf, wie die Reaktionen innerhalb der jüdischen Community waren, und uns war nur wichtig, dass wir das ausgleichend machen und nicht die einen schlechter darstellen als die anderen.
Und habe ich mich beim Lesen so gefragt, dass Alle toleranten, liberalen, welt- und geistesoffenen Menschen werden Ihr Buch toll finden und es hoffentlich in großer Zahl lesen. Aber alle, ja, die ihre Ressentiments weiterpflegen wollen, den Hass, die Gewalt sehen, die werden es vermutlich nicht lesen. Was glauben Sie beide, was hoffen Sie, könnte denn mit diesen Briefen deutscher Menschen doch erreicht werden?
Also ich glaube, dass durch diese Briefform, also ich kann jetzt natürlich, also wer auch immer das in die Hand bekommt, aber die Briefform öffnet zumindest einen Weg, einen direkten Zugang zu dem Lesenden. Also es war ja auch lange die Überlegung, Essays oder nicht Essays, und da war ich aber relativ schnell klar, nee, es gibt, zum einen gibt es schon sehr, sehr guten Essayband, den brauchst eigentlich gar nicht mehr. Eure Heimat ist unser Albtraum, heißt der, herausgegeben von Fatma Aydemir und Hengame Yagobifara. Und ich habe dann wirklich rückbesinnt auf die Initialzündung mit deutschen Menschen, also der Briefsammlung, war dann relativ schnell klar, es sollten Briefe werden. Und ich glaube, durch diese Persönlichkeit, also ich kriege von Lesenden sehr viel Rückmeldung auch, wie sehr diese Briefe bei jedem Einzelnen, jeder Einzelnen auch ankommen. Ich glaube, das könnte vielleicht nochmal ein Weg sein.
Und vielleicht ist auch gar nicht jedes Buch für alle gedacht. Das ist wahrscheinlich gar nicht so eine nette Vorstellung, aber das denke ich ganz, ganz häufig. Also jetzt Personen, mit denen ich darüber gesprochen habe, die jetzt auch dieses Buch gelesen haben, sehen sich wieder in dem einen oder dem anderen Brief. Und das ist ja auch schön.
Ich will Sie nicht ziehen lassen, ohne von Selma Welz noch zu hören, wie Sie an Ihren Lateinlehrer geschrieben haben, Frau Welz. Als kleines Pforzheimer Mädchen mit türkischen Wurzeln haben Sie diesen anscheinend wundervollen Pauker schwer beeindruckt. Wie denn?
Ich weiß nicht, ob ich ihn schwer beeindruckt habe. Ich hatte immer nicht das Gefühl, dass er sich überhaupt beeindrucken lässt. Aber er hat mich schwer beeindruckt, weil er der erste Lehrer war, der uns alle immer gleich behandelt hat. Und das in seiner Situation, wo ich einfach gemerkt habe, dass ich wirklich anders bin als die anderen. So, und
aber da gab es eine Geschichte mit einem Geoheft.
Genau, also ich war nach 4 Jahren Grundschule, hatte ich eine Gymnasialempfehlung, und meine Mutter, also ich bin das dritte Kind in der Familie, und bei den ersten beiden Kindern war der Weg nicht so gerade, obwohl sie genau dieselben Empfehlungen hatten wie ich. Und da hat sie gesagt, okay, jetzt widersetze ich mich auch der Autorität Lehrkörper und entscheide für mein Kind selbst, was ich denke, dass das Beste ist. Und ich bin dann, meine Grundschullehrerin hatte das nicht empfohlen, dass ich auf dieses Gymnasium gehe, weil ja ihre Tochter schon auf dieser Schule sei. Und meine Mutter mir nicht helfen könne, weil, obwohl sie Lehrerin ist, weil sie ja Lehrerin in der Türkei sei. Also da kommt schon diese Wertigkeit, in diesem Gespräch kam schon raus. Also ihr seid weniger wert, ich und meine Tochter sind mehr wert. So, also ein bisschen was dann quasi bei mir dann ankam als Kind schon. Und dann hatte ich natürlich wahnsinnig Angst auch davor. Kann ich da bestehen, kann ich da nicht bestehen? Und hatte dann aber einen sehr tollen Lehrer, Herrn Benninger. Und Herr Benninger hat uns immer allen die gleiche Chance gegeben. Und so kam es auch, dass wir in der 5. Klasse an einem, damals gab es noch Samstagsunterricht, weiß nicht, ob es das immer noch gibt, in einem morgens, samstags früh eben da saßen und abgefragt wurden. Und die ganze Klasse und der oder die am letzten stand, sollte ein Geoheft gewinnen. Und ja, und das war das erste Mal, dass ich diese Chance bekommen habe und mich auch in dieser Runde, die ja mir durchgesetzt habe, was man mir ja nicht zugetraut hat, erstmal offiziell.
Und Sie haben es gewonnen, und man kann sich vorstellen, wie glücklich die kleine Selma war. Lebt er noch, der gute Mann?
Tatsache ist der gute Mann, Herr Benninger, vor Anfang Februar verstorben. Also ich hatte ihm natürlich ein Buch geschickt. Und
ach, wie schade. Konnte er den Text dann noch lesen?
Nee, also ich habe Freunde von ihm haben mir dann zurückgeschrieben, dass sie sehr gerührt waren und sehr bewegt waren, aber dass er es leider nicht mehr lesen konnte.
Selma Weiß, Sabah Nurcima, ich danke Ihnen ganz herzlich für diesen Besuch, und bei uns im Deutschlandfunk Kultur alles Gute Ihnen.
Dankeschön. Dankeschön.
Vielen Dank.
Und das Buch Anders bleiben, Briefe der Hoffnung in verhärteten Zeiten, ist im Rowohlt Verlag als Taschenbuch herausgekommen, hat 256 Seiten und kostet 12 Euro. Und nun zur Literatur an einem Ort, wo es wirklich schön ist. Nach Ascona zum Festival Eventi Letterari Monte Verità. Immer im März, April findet es statt. Gestern ging das jüngste Treffen zu Ende. Zur künstlerischen Leitung gehört auch dieses Jahr unsere Kritikerin und Büchermarktkollegin Maike Albart. Und sie ist am Telefon in Ascona. Hallo.
Guten Morgen, hallo.
Dieses Festival hat immer ja einen starken kulturhistorischen Bezug, Maike Albart, der ja mit dem ja auratischen Ort Monte Verità verknüpft ist. Was ist denn dort so sensationell um 1900 herum gewesen?
Es ist eine Künstlerkolonie und im Grunde waren das hier Aussteiger. Also man hat versucht, auf eine andere Art und Weise zu leben, zum Beispiel auch vegetarisch einen ganzheitlichen Begriff des Menschen zu pflegen. Und es kamen dann solche Leute wie Hugo Ball hierher, Emmy Hennings, Hans Arp, Hermann Hesse auch, der dann schrieb, ich bin so nackt und stark wie ein Hirsch. Er hatte ja auch immer alle möglichen Probleme und hat hier ausprobiert, wie es ist, anders zu leben. Und auch während der russischen Revolution kamen dann Russen her. Es gibt ein kleines Russenhaus. Also man hat versucht, hier eine andere Art und Weise des Wirklichkeitsbegriffs zu pflegen. Und daran knüpft das Festival auch an.
Und wie hat sich diese Geschichte jetzt im aktuellen Festival wieder gespiegelt?
Der neue künstlerische Leiter, ich bin jetzt zum dritten Mal dabei gewesen, Stefan Zweifel, hat das Motto geprägt von Bäumen und vom Krieg. Und das ist der Bezug auf Bertolt Brecht, auf diese berühmte Äußerung, was sind das für Zeiten, wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist. Und damit hatten wir auf der einen Seite den Bezug zum Krieg, zu dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Und das hat sich dann niedergeschlagen in Gästen wie Giuliano da Empoli mit seinem Roman Der Magier im Kreml. Das war die großartige Eröffnungsveranstaltung im Palacinema in Locarno oder auch in dem Besuch von Maria Stepanova, der russischen Lyrikerin, die jetzt im Exil auch in Berlin ist und die mit ihren Gedichten und mit ihrem neuen Text Winterpoem aufgetreten ist. Und da ging es zum Beispiel darum, was bedeutet Krieg für die Sprache? Welche Möglichkeiten hat die Poesie, sich zu widersetzen? Und gleichzeitig ist in diesem Motto aber auch enthalten der Gedanke an das Klima und an die Bäume. Und wir hatten großartige Ausflüge auch auf die Brissago-Inseln und Gespräche mit dem Landschaftshistoriker Michael Jakob zum Beispiel über Gärten, über die Wahrnehmung von Landschaft überhaupt und auch über die Frage, was passiert jetzt während des Klimawandels? Wie ist unser Bezug zur Natur überhaupt? Und da war auch jemand da, den kannte ich gar nicht, wie der Anthropologe Michael Tausig, der hat hier ein Seminar gemacht und der hat ein sehr bedeutendes Buch, was in Italien ganz berühmt ist, über Palmöl geschrieben und über die Veränderung der Landwirtschaft in Kolumbien, in Malaysia, in vielen anderen Ländern durch den Anbau von Palmöl und was das heißt. Also es ist eine ganz gegenwärtige Interpretation gewesen, auch des Gedankenguts von Monte Verità. Und das haben wir dann so umgedreht, dass wir gesagt haben, was sind das für Zeiten, wo kein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist. Also wir haben es versucht umzudeuten und auf die großen aktuellen Fragestellungen zu beziehen.
Das hört sich jetzt aber nach einem sehr sozusagen aktuell zeitkritischen Programm an. Gab es denn auch einfach mal so was wie schöne Literatur, wenn ich das überhaupt so fragen darf?
Ja, natürlich. Also das Zeitgenössische hat eine Rolle gespielt, aber genauso, wir haben prämiert Andreas Rötzer mit Mattes und Seitz, dem Verlag. Er hat den Premio Filippini bekommen und Judith Schalansky war mit dabei. Und die beiden haben ganz einfach auch dieses großartige Verlagsprojekt von Mattes und Seitz vorgestellt mit ihrer Leidenschaft für Bücher und für Wiederentdeckungen in den Naturkunden, für die Reihen mit den Tieren, die ganz sorgfältige Buchgestaltung. Also das hat auch eine Rolle gespielt und es war auf vielen Ebenen wirklich ein Ereignis. Also ich bin, obwohl ich hier jetzt schon öfter war, vollkommen überwältigt gewesen, auch von der Tatsache, dass wir es versucht haben, in den verschiedenen Künsten auszudrücken. Es gab nämlich Julian Sartorius, der eine fantastische Klanginstallation hier gemacht hat. Das ist ein Perkussionist, der in der ganzen Welt unterwegs ist. Und dann gab es einen Abend, da konnte man hier herumwandern. Also Sie müssen sich das vorstellen, mit einem großen Haupthaus im Bauhausstil. Und dann gibt es lauter kleine Häuser. Und dann waren dort so große Lautsprecher aufgebaut, aus denen Insektengeräusche kamen. Und dazu wurde dann Bass gespielt, Kontrabass und auch Schlagzeug. Und das war einfach überwältigend. Das war fantastisch. Das war dann eine Symbiose zwischen dem Ort, dem Literarischen, was wir alle noch in unseren Köpfen hatten, den Büchern und den Geräuschen der Natur und der Musik. Also da ist für mich dieser Monte Verità noch einmal ganz anders fassbar geworden. Es ist ja der Berg der Wahrheit, was wir aber auch mit ein bisschen Brechungen natürlich versucht haben auszudrücken. Also es war auf vielen verschiedenen Ebenen wirklich eine große Bereicherung. Und auch jemand wie Kim de Lorison war da, der natürlich auch ihm angemessen, er wurde hier gefeiert von den Schweizern, eine kleine Hexenbeschwörung unternommen hat.
Alle, die jemals dort waren in Ascoda, die schwärmen davon, wie schön es da sei. Und man kann es den Worten von Maike Albart nachfühlen. Danke Ihnen, Maike Albart. Sie war beim Festival Eventi Letterari Monte Verità in Ascona. Und apropos Naturkunden, apropos Matthes und Salz, fällt mir gerade ein, um Hasen wird es übermorgen bei uns gehen. Warum wohl? Und nun zum literarisch-juristischen Streit der Guten gegen die Guten, wie die Berliner Zeitung den Konflikt der Literaturzeitschriften Sinn und Form und Lettre Internationale genannt hat. Es geht darum, wie sich Sinn und Form finanziert mit öffentlichen Geldern, nämlich Lettre Internationale sieht hier einen Wettbewerbsvorteil, hat geklagt und Recht bekommen. Nach einem ersten Urteil des Berliner Landgerichts darf Sinn und Form vorerst nicht mehr erscheinen. Wir haben ausführlich berichtet. Gestern nun gab es im literarischen Kolloquium am Wannsee eine Lesung aus den ungedruckten Heften von Sinn und Form. Und für uns war Corinne Orlowski da und wurde mit dem Publikum erstmal rechtlich eingestimmt.
Eine Lesung aus den ungedruckten Texten ist rechtlich erlaubt. Sie wohnen also keiner Straftat bei. So viel sei versichert. Eher sind sie Zeugen.
Der Schriftsteller Lutz Seiler macht den vollbesetzten Saal im literarischen Kolloquium zu Zeugen. Die untergehende Sonne am Wannsee blendet das Publikum. Aber was bezeugt es? Eine Solidaritätsveranstaltung für eine renommierte Zeitschrift, die, weil im Moment verboten, ihre ungedruckten Texte vorstellt? Oder die Selbstvergewisserung einer gehobenen Literaturblase, die es sich vielleicht ein bisschen zu gemütlich macht? Die Initiative von Lutz Seiler ist jedenfalls zu begrüßen und macht natürlich neugierig, ungedruckte Hefte.
Hier stehe ich und kann nicht anders.
Als Leiter des Peter-Huchel-Hauses sorgt er dafür, dass im sogenannten Sinn- und Formraum immer ein Licht brennt. Deswegen drückt er auch zu Beginn seine Verbundenheit mit der Zeitschrift aus, nennt Sinn und Form einen Ort, von dem aus zu denken möglich ist.
Auseinandersetzung darüber, was gedruckt werden darf oder nicht, hat es in der Geschichte der Zeitschrift nicht selten gegeben. Gelegentlich wurde auch handfest gekämpft, sogar mit den Fäusten, wie im Rahmen der sogenannten Formalismusdebatte. Kolportiert wird Bertolt Brecht, seit dem Kulturfunktionär A. Busch an die Gurgel gesprungen, als dieser Sinn und Form in Frage stellte.
Doch eine wettbewerbsrechtliche Klage hat es bisher noch nicht gegeben. Es herrscht Redebedarf. 8 AutorInnen zwischen 30 und 80 sollen in 2 Runden über die Bedeutung von literarischen Zeitungen diskutieren. Jeder bekommt eine Eingangsfrage zum Warmwerden.
Ich möchte immer sagen, was war dein schönstes Fernerlebnis? Aber das ist es ja nicht. Nein, was war ihr erstes schönstes Erlebnis mit einer Literaturzeitschrift? Kann man das überhaupt sagen?
Können alle. Die meisten erzählen von ihren eigenen ersten Abdruck. Und hört man dann unveröffentlichte Literatur? Es beginnt erstmal eine Ausnahme. Die Wiener Schriftstellerin Katharina Winkler liest einen Romanauszug, der vor 8 Jahren in Sinn und Form gedruckt und dann bei Surkamp erschienen ist. Es folgt eine Erinnerung von Verlagslektor Wolfgang Matz an die Schriftstellerin Barbara Honigmann, die tatsächlich im nächsten Heft erscheinen sollte. Der Dramaturg Friedrich Diekmann liest einen Aufsatz. Ihn könnte man ja schon als Hausautor bezeichnen. Annähernd 100 Beiträge hat er in 60 Jahren in Sinn und Form veröffentlicht. Und die Schriftstellerin Gisela von Wisocki steuert ihre Italo-Svevo-Preisrede vom letzten Jahr bei. Bisher also keine neuen literarischen Texte. Dann wenigstens Fragen aus dem Publikum.
Die Zeit ist schon...
Ja, die Zeit. Aber vielleicht können wir eine Frage diskutieren.
Ja, ich hätte
oder
einen.
Was würdest du sagen?
Ja, also ich hätte zumindest eine Anmerkung zu machen. Das ist mir jetzt auch.
Na, vielleicht ja im zweiten Block.
Und jetzt wechseln wir die Mannschaft.
Ja. Aufs Podium setzen sich der Soziologe Hans Joas, die junge indische Autorin Avrina Prabala Joslin, die Lyrikerin Cornelia Köpsel und der Autor Emanuel Maes. Sein Debüt gab er mit Vera und Wer, wie Maes erzählt, ein ambitioniertes Romanprojekt, das erst niemand drucken wollte.
Da passte das Buch nicht rein, das war also kein historischer Stoff, das war nicht die Schilderung irgendeines angesagten Milieus, das war auch nicht die Stimme irgendeiner neuen Generation. Sondern also irgendwie so ein etwas schräger, solitär, so ein bisschen spätromantisch angehaucht, postmodern, selbstreferenziell mit Hinweisen auf Dante und Petrarca.
Die Veröffentlichung bei Sinn und Form war dann für ihn karriereentscheidend. Das war 2017. Macht insgesamt 6 von 8 vorgestellten Texten, die eigentlich so die Ankündigung ungedruckt sein sollen. Ja, aber wirklich neu und literarisch sind nur 2, Prabala Joslins Erzählung und die Gedichte von Köpsel.
Sie haben mir eine Zusage gemacht, die irgendwann in den nächsten Heften, da habe ich jetzt einfach welche ausgesucht, dann würde ich jetzt mal anfangen. Herr mit dem Gelbfieber, ich liebe schmächtige Archivare, ich liebe kachektische Mönche, ich liebe die Gelbfieberkranken. Ja, da staunt ihr Wächter des Gebäudeschutz. Ich meine, dass ich mich so freiweg erkläre. Ich, die auf
Sinn und Form präsentiert sich als ein Medium für Texte aller Art, für Diskurs und Hintergründe und für Stimmen, die den Weg in den Literaturbetrieb suchen. Diese Offenheit, das macht der Abend deutlich, ist extrem wichtig für AutorInnen. Ein Probierfeld, das verteidigt werden muss, findet Lutz Seiler.
Im Grunde bedeutet das Verschwinden von Zeitschriften eine Schwächung von Autorenpositionen, könnte man sagen.
Da wundert es schon ein wenig, dass die Debatte um das Verbot von Sinn und Form so gut wie gar nicht zur Sprache kommt.
Die Lesung nicht nur aus ungedruckten Heften von Sinn und Form gestern in Berlin. Wir behalten natürlich die Auseinandersetzung weiterhin im Blick.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da machen wir eine weitere Ortsumgehung mit dem Schriftsteller Andreas Meyer, der seit Jahren an einem Zyklus unter dieser Überschrift arbeitet. Ortsumgehung. 11 Romane sollen es am Ende sein. Jetzt gibt es den 9. Band. Die Heimat heißt er und unser Kritiker und Lesart-Kollege Carsten Huck ist im Studio. Hallo.
Hallo, Herr Scholl.
Die früheren Romane hießen Der Ort, der Kreis, die Familie, die Städte. Jetzt also die Heimat. Wovon erzählt Andreas Meyer hier?
Naja, er weitet sozusagen den Fokus. Es waren ja immer kleinere Einheiten, anhand derer er seine Vergangenheit, seine Kindheit oder auch Jugend beschrieben hat. Jetzt geht es um Heimat und er springt über eigentlich 4 Jahrzehnte. Es beginnt in den 70er Jahren, es gibt die 80er, 90er und die Nullerjahre. Also es ist weiter und es ist ein anderes Prinzip. Die Einheit von Ort, Zeit und Raum wird aufgehoben und er versucht zu umkreisen diesen Begriff Heimat, der dem Buch ja auch seinen Titel gibt. Er versucht auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen zu beschreiben und herauszufinden, was das denn eigentlich ist. Heimat.
Weil Sie sagen die 80er, da denke ich natürlich sofort an Heimat vom großen Edgar Reitz. Die Anlehnung ist die zufällig?
Ja, die ist ganz, ganz dezidiert und ganz gewollt. Das Buch ist Edgar Reitz gewidmet, dem Filmemacher, der mit Heimat und der neuen Heimat ja also wirklich deutsche Geschichte erzählt hat als Familiengeschichte eines Ortes auch. Und genau das unternimmt Meyer in seinem Buch auch. Er versucht, deutsche Befindlichkeit zu beschreiben anhand seiner Erzählerfigur eben des, kann man durchaus sagen, kleinen Andreas Meyer, der aus Bad Nauheim bzw. aus Friedberg kommt, aus dem Hessischen.
Und was sind so seine Heimaterfahrungen? Also wie schreibt er das? Ist das sozusagen eher autobiografisch, literarisch in Form, ist ja ein Roman.
Es ist ein Roman, es ist natürlich autobiografisch, es ist aber auch eine Mentalitätsgeschichte, eine deutsche Mentalitätsgeschichte. Er beschreibt die Schocks, die entstanden sind, zum Beispiel durch die Ausstrahlung der Fernsehserie Holocaust Ende der 70er Jahre. Da hat sich plötzlich ein Schweigen ausgebreitet im Wohnzimmer, was er ganz, ganz eindrücklich beschreibt. Auf dem Schulhof wurde plötzlich über Juden und Vergasen gesprochen. Er stellt fest, dass sein Roman, das ist das Resümee auch am Ende, komplett Juden frei sei. Er sagt, die Nazis haben ihr Ziel erreicht. Ich habe in meiner Kindheit, in meiner Jugend keinen Juden gekannt. Es wurde nicht darüber gesprochen. Auch das hat was ganz Starkes mit diesem deutschen Heimatgefühl zu tun, was bis dahin so aus dieser Gemütlichkeit im Wohnzimmer und in den Wirtschaften entstanden war und aus Heimatfilmen eher kitschigen. Und er sagt, es war dann plötzlich eine Veränderung, auch als der erste Italiener ins Dorf zog und ein Restaurant aufgemacht hat. Und man ging dort nicht hin aus Angst, vergiftet zu werden. Es gab genauso Angst vor Zigeunermädchen. Er benutzt diesen Begriff auch und sagt, es war ein Mädchen, was wahrscheinlich aus Rumänien oder Bulgarien kam in der Schule, die gemieden wurde, die anders war. Und das heißt, das deutsche Heimatgefühl, darauf kommt er dann, besteht auch ganz stark in einer Abgrenzung gegenüber dem anderen oder dem sogenannten Fremden.
Ich kann mich auch noch gut erinnern, wie diese Holocaust-Fernsehserie in unserem bürgerlichen urdeutschen Wohnzimmer eingeschlagen ist. In welchem Stil, Carsten Hook, in welchem Ton entfaltet das Andreas Meyer erzählt er?
Es ist sehr persönlich erzählt, gleichzeitig aber auch sachlich. Das ist eine ganz große Kunst, diese Balance hinzukriegen. Andreas Meyer schafft das. Also man ist wirklich dicht dran an diesen Erfahrungen des Erzählers. Durch die Kindheit, durch die Jugend, Demonstrationen gegen den NATO-Doppelbeschluss, Fall der Mauer, Treffen mit der Cousine aus Ostdeutschland, also diese Begegnungen, all das kann er erzählen. Er erzählt deutsche Geschichte anhand seiner eigenen Erfahrungen und er macht es ganz sinnlich auch. Er beschreibt, wie er sich mit der Brotschneidemaschine seiner Großmutter auseinandersetzt und versucht, die zu reparieren, weil auch das ist ein bisschen Heimat. Und er beschreibt Personen, Figuren, die er getroffen hat. Das ist auch Heimat, es ist die Landschaft und es ist das große Schweigen, das große schwarze Loch. Also Heimat erscheint auch bei ihm als ein großer Abgrund.
Wie steht denn dieses Buch nun in diesem Zyklus Ortsumgehung? Muss man, sollte man ja die früheren 8 Romane kennen, um die Heimat also richtig einzuordnen oder kann man das Buch auch einfach so für sich lesen? Also ich kann mich an einige Bände erinnern. Ich glaube, ich habe sie nicht alle gelesen, aber die standen doch sehr für sich, glaube ich auch, oder?
Genau, das ist in diesem Buch auch wieder so. Man kann diesen Roman absolut lesen. Vor allen Dingen auch, wenn man in etwa diese Generation ist, wie Andreas Meyer, also in den 60er Jahren geboren, dann wird man doch das ein oder andere wiederentdecken und sich erinnern und sagen, stimmt, so war das und insofern wird dann auch die Literatur zu einer Art Heimat.
Man kann ja gespannt sein, was ihm noch einfällt. Also jetzt für Nummer 10 und 11 topografisch ist ja schon fast alles umgangen. Vielleicht noch die Welt?
Die Welt. Ich glaube, es wird auf die Welt hinauslaufen.
Danke, Carsten Hook, über Die Heimat, den neuen Roman von Andreas Meyer. Jetzt im Suhrkamp Verlag erschienen mit 245 Seiten für 22 Euro. Mehr dazu wie immer online unter www.deutschlandfunkkultur.de.
Straßenkritik.
Ich bin die Lea, ich mache gerade Urlaub in Garmisch-Partenkirchen und ich komme ursprünglich vom Bodensee. Und mein liebstes Buch ist von Leigh Bardugo, Das Lied der Krähen, ein Fantasy-Buch. Und es geht um eine kriminelle Bande, die sich einen Auftrag schnappt, mit dem sie an viel Geld gelangen. Das Interessante an dem Buch sind eigentlich die Charaktere und wie sie miteinander verwoben sind und auch aus welchen Motiven sie der Bande beitreten. Und es ist einfach super spannend schon von Anfang an. Ah, ich habe das schon mehr als 3-mal gelesen und das liegt daran, dass man bei jedem Mal lesen was Neues entdeckt. Es gibt viele interessante Wendungen und auch wie die Charaktere handeln, das ist jedes Mal irgendwie eine neue Entdeckung und ich finde, es wird auch nie langweilig.
In Garmisch-Partenkirchen treffen wir diese Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen. Den Auftakt macht Lea. Sie mag den Fantasy-Roman von Leigh Bardugo, Das Lied der Krähen. Im Knauer Verlag gibt es eine deutsche Ausgabe, übersetzt von Michel Guillot. 592 Seiten kosten rund 17 Euro. Und mit diesem Tipp schließen wir unsere Bücher für heute.